SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen, live aus dem Theater im Käfigturm in Bern. Zwei völlig unterschiedliche Menschen geben uns Einblick in ihren Alltag und in ihre Lebensgeschichte. Und für das steht die Sendung persönlich. Meine Gäste von heute. Auf der einen Seite die beweglichste Bernerin, die es gibt. Sie vertreibt und verrenkt sich, dass man am Schluss nicht mehr weiss, was oben und unten ist. Sie zählt als Schlangenmönch, die Kontorsionistin Nina Buri. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und auf der anderen Seite der Chefarzt und Direktor von der Onkologieklinik am Inselspital Bern. Er steht kurz vor seiner Pensionierung und hat in den letzten Jahren die Krebsklinik zu einer Vorzeigeklinik mit internationaler Beachtung geführt. Der Professor Martin Fey, guten Tag.
Guten Morgen.
Herr Fey, ich weiss, dass dir Nina Buri seine Zeit im Zirkus Knie mal live miterlebt hat. Was hat er für Bilder in Erinnerung von damals?
Das war eine sehr poetische Nummer. Ich habe das so in Erinnerung. Natürlich unglaublich beweglich. Ich habe das sehr bewundert, weil beweglich, ja, von mir kann man das nicht so sagen. Vielleicht geistig, sagen wir
aber
mal.
Körperlich ein bisschen weniger. Wenn ihr eine solche Beweglichkeit seht, wie die Nina Buri als Schlangenfrau demonstriert, gehen euch da medizinische Sachen durch den Kopf, oder wie?
Ja, ich bin nicht Orthopäd, aber es ist doch sehr bewundernswert. Und ich finde, es ist ja bei euren Nummern nicht die erste Linie, das, dass wir unglaublich zusammenfalten können wie ein Sackmesser, sondern es ist der Bewegungsablauf. Ich habe gehört, ihr habt eine Ballettausbildung, das kommt rein. Die tanzen, kann man vielleicht sagen, mit Musik zusammen. Musik ist für mich etwas sehr Wichtiges und es gibt nachher eine Einheit, die irgendwie zusammengehört. Und das muss ich sagen, das spricht das Publikum an.
Und Nina Buri, ich denke, gerade jetzt vor 4 Jahren, die Zeit im Zirkus Knie, das war ein Ritterschlag für eure Karriere noch.
Ja, das kann man sagen. Also, ich hätte es nicht erwartet, dass ich das überhaupt schaffe, dass ich dort überhaupt ein Angebot bekomme. Weil der Zirkus Knie ist ein Nationalzirkus. Der Zirkus Knie könnte auf der ganzen Welt die Besten holen, wenn er will. Das macht er natürlich auch. Und ich dachte, ja, wieso nehmen sie mich? Aber das war auch eine Zeit nach dem Schweizer Talent. Man hat mich viel gekannt. Und vielleicht haben sie auch gedacht, ja, es ist immer gut, wenn mal die Schweizer noch ein bisschen gefördert werden, vielleicht. Und da habe ich die Chance bekommen, dort aufzutreten. Und es war eine sehr schöne Zeit gewesen.
Pech hat er anfangs dieses Jahr, wo er auftreten bei Art on Ice. Es war alles lanciert, auf der Plakatseite, in den Fernsehspots hat man euch gesehen. Und nachher hat er absagen wegen einer Verletzung.
Ja, das ist ein bisschen dumm gekommen. Also ich habe mich Anfang Dezember verletzt und ich habe gemeint, ich schaffe
es. Was ist passiert?
Zum Zurückkommen. Eigentlich ist es wahrscheinlich bei der Probe passiert. Ich kann es nicht mehr so genau sagen. Auf dem Eis wahrscheinlich bei der Bewegung, wo ich runtergefallen bin mit einem Partner. Und dann hat es mich recht in den Nacken rein. Genau, kann ich fast sagen, es hat es recht geknackt. Ich habe das Gefühl, es ist schon dann passiert, aber es ist nicht so genau nachvollziehbar, wo ich andauernd weiter trainiert habe und dann plötzlich sind die Schmerzen immer grösser geworden und haben mich mehr verkrampft. Ich habe ganz viele Shows gemacht nachher noch. Und dann irgendwann habe ich eingesehen, es geht einfach nicht mehr. Mein Arm ist dann auch ein bisschen lahm geworden und plötzlich ein Kribbeln in den Fingern. Und ich wusste, Alarmstufe, rot. Und nachher, ja, bin ich dann zum Doktor gegangen, hat es geheißen, ja, jetzt ist der Gleimacher am Bandscheibenvorfall, wenn du aufhörst. Und dann musste ich wirklich aussetzen, sofort. Und
das ist natürlich der schwierige Moment, so etwas müssen abzusagen, oder?
Ja, ich habe gehofft, wirklich, wir haben alle gehofft, bis zur letzten Sekunde, dass es bis Februar reicht, dass ich zurückkomme. Aber ich musste sehen, es wäre wirklich rund 2 Wochen zu früh gewesen, um wieder einzusteigen. Und das hat man nicht gut getan, glaube ich. Vor allem auf der Bühne hat man Adrenalin. Da gibt man alles und dann plötzlich spürt man sich gar nicht mehr und macht wieder etwas. Und dann ist das schnell passiert, dass es wieder kommt. Und gesagt, jetzt muss ich Geduld haben. Meine Karriere sollte nicht nach Art und Eis fertig sein. Ich möchte sie noch ein bisschen weiterleben.
Hat er Geduld gehabt?
Ja. Zum Glück.
Das kann uns rein so nicht passieren, Martin Fey, oder?
Nein, das in dieser Art schon nicht. Aber ich habe mir das vorher noch überlegt, wenn ihr dann wieder ganz wiederhergestellt seid, Nina Buri, könnte ich mir doch einmal überlegen, zusammen eine Nummer zu machen im Zirkus Knie. Und die ging folgendermaßen: die würden eure elegante Nummern natürlich bieten und ich würde mit meiner Steifheit, die ich halt habe, probieren, im Segmel einen Bürzli-Baum zu machen. Und wenn ich das überstande, dann helft ihr mir vom Boden auf.
Also, wir machen eine Comedy-Nummer.
Ich kann euch sagen, wir bringen das Publikum vom Knie auf die Knie. Und der Titel der Nummer wäre «The Beauty and the Beast».
Oh.
Hey, wir könnten aber... Die könnten durchaus auch musikalisch vielleicht Begleitung machen, ja, zu so einer Nummer. Ich muss sagen, der Hervé ist ein leidenschaftlicher Pianist, hat sogar zwei Flügel daheim, ein Erbstück und einen eigenen Flügel, genau, im Musikzimmer. Mhm. Die spielen ja nicht gerne allein, habt ihr mir gesagt. Nein, also wäre ja das ganz toll, wenn man sich könnte vor Leuten produzieren.
Das stimmt. Also ich bin auf Pianist auf Amateur-Level, das möchte ich festhalten, aber das ist mein grosses Hobby. Und wenn es um körperliche Beweglichkeit geht, die hätte ich dann einfach in den Fingern. Vielleicht noch bis zu den Schultern, und dann hört es auf. Aber ich spiele seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten leidenschaftlich Klavier und vor allem Kammermusik. Ich finde das interessanter, mit anderen Leuten zusammen zu spielen, anstatt einfach alleine. Es hat ja eine unglaubliche Literatur für Solo-Klavier, klassisch und Jazz, wo ich bis jetzt keine Ausbildung hatte. Das ist vielleicht ein bisschen schade. Das Improvisatorische wäre manchmal noch spannend, das kann ich nicht. Aber Kammermusik finde ich schon spannend. Ich gehe jedes Jahr in einen Kurs, wo man sich mit x Leuten zusammentut, die man zum Teil kennt und zum Teil nicht so kennt, und beschließt das Stück, wenn wir mal zusammen erarbeiten und dann mit einem Lehrer schauen, wie weit wir kommen.
Also wenn ihr so in einen Kurs geht, dann tut ihr euch im Vorfeld auch vorbereiten, ja, und dann trifft man sich mit diesen, ja, wildfremden Leuten.
Genau.
Um nachher das zu spielen, wo man sich vorbereitet.
Genau, so ist das.
Du seid jetzt auch gerade in einer so einer Phase, wo,
ja,
ihr übt.
Jetzt haben wir gerade ein paar Proben abgemacht mit Leuten, die ich zum Teil kenne, anderen, die ich nicht kenne. Das gibt ganz lustige Begegnungen natürlich. Und ich finde, das ist ja nicht nur, dass man zusammen spielt und ein Stück mehr oder weniger gut nachher herbringt, mit mehr oder weniger Fehlern. Es sind auch die menschlichen Interaktionen, die spannend sind.
Also das Gesellige auch?
Ja, sicher, ja, ganz klar.
Ich weiss, ja, aber, ihr habt auch noch einen Auftritt in der deutschen Botschaft.
Ja, das ist mit einem Freund von mir, den kenne ich schon sehr lange. Der ist ebenfalls Chefarzt am Inselspital, der Professor Filiger. Wir haben schon seit etwa 30 oder noch mehr Jahren Duo gespielt. Er spielt Gige, ich Klavier. Und nachher ist er mal mit der Idee gekommen, dass wir doch irgendwie uns abheben von den professionellen Giger und Pianisten, die einfach natürlich technisch und so viel besser sind. Und das machen wir folgendermaßen. Wir haben erstens einmal ein Programm, einfach eine Liste von Stücken, die wir erarbeiten und das Publikum auslesen kann. Das könnt ihr in einem klassischen Konzert nicht. Wenn ihr ins Casino gehen, zum Berner Symphonieorchester, die haben die 5. Beethoven auf dem Programm, könnt ihr nichts aufhören und sagen, Herr Venzago, excuse, ich hätte gerne die 1. Brahms. Das geht nicht. Dann sagen wir einmal, die 5. Beethoven hat mir gefallen. Dann könnt ihr nicht aufstehen und sagen, excuse, würde das noch eins spielen? Das geht auch nicht. Und wenn ihr euch überlegt, wie die klassischen Konzerte meistens sich so ablaufen, die Künstler, Künstlerinnen kommen auf die Bühne, haben ein professionelles Lächeln, aber die reden kein Wort mit dem Publikum. Und wir reden eben mit unseren Leuten, die wir einladen, und am Schluss geben wir ihnen noch etwas zu essen. Das kommt in den klassischen Konzerten auch nie vor. Ich bin noch nie eingeladen worden von Marta Argerich oder von Charles Dutoit oder von Anna Netrebko oder irgend von denen, die mir noch nie ein Sandwich gezahlt. Aber wir laden die einladen zum Essen, und das gibt sehr stimmungsvolle Anlässe. Und da war mal der einzige Botschafter, Dr. Otto Lampe, dabei gewesen, und der hat uns jetzt Peter Filiger und mich Ende Mai in die deutsche Botschaft eingeladen für so ein Event.
Ihr habt sicher auch schon irgendwelche Shows keine Botschaften, oder Nina Buri?
Ja, ich glaube schon. Ich bin gerade am überlegen, was war ich in Berlin? Ich weiß gar nicht
mehr. Die sind so viel unterwegs.
Ja, ich bin manchmal am überlegen. Ich habe fast überlegt, wenn jetzt ihr mich fragt, ja, was machst du als nächstes, wo bist du als nächstes, sage ich mir, oh, es sind so viele Sachen, dass ich oben fast ein Blackout habe, wenn ich das gefragt werde, wo ich immer nur den nächsten Event im Kopf habe, den ich vorbereiten muss. Oder?
Mhm. Klassische Musik?
Habe ich gerne.
Ja, aber spielen tut ihr nicht.
Ah, nein, ich habe Blockflöte gespielt, aber, ja, das ist schon etwa 40, ja, Jahre her.
Ich gehe mal davon aus, jetzt, wenn ihr kurz vor der Pensionierung seid, Herr Fey, dann sind das so ein bisschen Pläne, die ihr da habt, in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr auf Musik zu setzen.
Noch mehr Klavier spielen.
Noch mehr Klavier spielen. Ja, ja. Noch mehr so.
Muss ich mir Frau schonend beibringen? Oder, ja, ist immer die Frage, bin ich mit ihr oder mit dem Klavier verheiratet? Aber wir haben bis jetzt den Weg eigentlich immer gefunden, aber das ist, gehört sicher dazu.
Bewegliche, ja, Menschen hier in der Sendung, ja, persönlich heute Morgen, der Martin Fey,
Direktor und Chefarzt Onkologie vom Inselspital Bern und Kontorsionistin Nina Buri. Wie ist das jetzt eigentlich, Nina Buri? Die können euch ja dermassen toll verbiegen und zum Beispiel jetzt die Beine oben am Kopf haben oder auch mit den Zehen auf dem Kopf kratzen, wenn das müsste sein. Ist das jetzt Sport oder ist das Kunst oder was?
Es ist beides. Also eigentlich, wenn man die Facts sieht, ist es genau der Spitzensport. Wo ich kann nicht aufhören kann. Ich muss immer trainieren. Also ich habe meine 3 bis 4 Stunden am Tag, wo ich trainieren muss. Jetzt habe ich wirklich das erste Mal in meiner 9-jährigen, fast 10-jährigen Kontorsionskarriere zwangsläufig aussetzen müssen, wegen dem Nacken. Und es ist hart, zum Zurückkommen. Also ich bin jetzt zurück, ich bin jetzt wieder dort, wo ich vorher war. Aber es ist hart gewesen. Es ist wirklich, man merkt extrem, wenn du nicht regelmässig kannst trainieren, wie schnell das weggeht. Also es heisst, du kannst nicht Kontorsion auf Halbmast machen. Du bist eine Schlangenfrau oder du bist es nie. Es ist eine ganze Lebensphilosophie. Und logisch kann ich keine Medaille gewinnen, also darum werde ich auch nicht angesehen wie ein Sportler. Aber gleichzeitig bin ich aber auch Künstler, logischerweise. Ich bin aber auch nicht messbar im Sinn von, jetzt hat sie Gold, jetzt macht sie das und 300 Meter sind gut und 200 sind schlecht oder irgendwie so etwas. Das gibt es bei mir nicht. Also es ist nicht messbar.
Aber
es ist
dir Kunst irgendwie anders gebaut als unser Eins?
Naja, ich weiß nicht, ich habe das nicht analysiert, jetzt
ja, aber wüsst ihr da
drüber? Anatomie rechts und links von mir. Aber ich würde sagen, ich sage immer das, wer übt, der wird beweglicher werden.
Also wir hätten, der Herr Fey und ich hätten das auch können oder könnten das theoretisch auch?
Theoretisch kann jeder ein sehr hohes Level erreichen. Aber es hat immer noch einen Unterschied. Ich meine, Talent muss vorhanden sein, sonst ist man einfach eine arme Soul, sozusagen. Ja. Wenn man muss trainieren mit einem Körper, der eigentlich dagegen ist. Ja. Ein Körper, der dagegen ist, ist meistens einer, zum Beispiel, der ganz ein schneller Sprinter ist oder einer mit schnellen Muskeln. Mhm. Der hat kompakte Muskeln, die von 1 auf 100 in 3 Sekunden gehen oder 1 Sekunde gehen. Ich habe das nicht. Ich bin endlich eine lahme Person, kann man sagen, mit meinen Muskeln.
Die wirken gar nicht so.
Ja, nein. Aber ich meine, von jetzt, von Physiologie, also wie sagt man, Physiologie, ja. Ich bin eher so der Langstreckenmensch, mit langen Muskeln, die langsam besser ist. Und das ist zum Beispiel ein Talent, das schon mal besser ist. Wenn man das hat, dann wird man vielleicht gelenkiger, schneller, oder?
Ihr werdet das Jahr 40. Wie lange kann man das machen? Ich jetzt denkt, der Herr Fey wird pensioniert das Jahr. Also kann man das bis zur Pensionierung machen, was ihr hier macht?
Also ich bin schon fast stolz, dass ich wahrscheinlich jetzt die Älteste auf der Welt bin, die das noch macht. Es hat eine, die ist 72, die macht es tatsächlich noch, so in einer leichteren Form. Und ich sage, ja, dann ist es ein paar Jahre noch vor mir, wo ich es machen könnte. Ich sage immer so, wenn mein Körper es mitmacht und nicht schwer verletzt bin oder irgendetwas, dann kann ich das noch sehr lange machen, wenn mich das Publikum dann noch sieht. Aber darum muss ich auch immer schauen, dass ich etwas mache, was meinem Alter entspricht, was aktuell ist, was schön ist. Oder eben, ja, ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mit einem goldigen Anzug auftreten, aber ich kann immer noch zum Beispiel etwas machen, was vielleicht in eine witzige Richtung geht oder so. Also, sagen wir mal, ich kann die vielen Talente, die ich habe, auf eine andere Art und Weise einsetzen.
Gut, die Frage ist ja auch, ob man noch Lust hat dazu, oder?
Ja, genau.
Ich meine, jeden Tag 3 Stunden lang üben.
Genau.
Und immer wieder, was ich auch anstrengend finde an dieser Lebensart, ist von Hotel zu Hotel tingeln, auf der ganzen Welt unterwegs zu sein, immer in dieser Einsamkeit auch zu leben und sogar in denen, die trainiert dann auch in diesen Hotelzimmer, oder wie?
Ja, genau. Wir hatten vorher von Amerika. Amerika ist meistens, zum Beispiel in Miami, ist super warm draußen, aber im Gym oder in irgendwelchen Kongresszentren ist es abgekühlt bis zum geht nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, ich komme direkt in den Kühlschrank, was nicht sehr gut ist für meine Gelenke. Also dann muss ich logischerweise daheim trainieren oder halt in einem Hotelzimmer.
Wie das übrigens aussieht, wenn Nina Buri in einem Hotelzimmer trainiert, das haben wir euch online gestellt auf srf1.ch oder auf unserer Facebook-Seite. immer unterwegs zu sein, heisst stark verplant zu sein, oder? Also ihr seid eigentlich, das Jahr ist verplant und nächstes Jahr auch schon.
Ja, also nebst dem ich ja eigentlich auf der Bühne stehe, als Schlangenmensch bin ich natürlich auch Businesswoman, wo ich meine ganzen Sachen organisieren muss. Und es ist tatsächlich so, lustigerweise, dieses Jahr kommen ganz früh schon Sachen für nächstes Jahr. Das ist mir in den all diesen Jahren, die ich jetzt noch gar nicht passiert, dass so viele Anfragen kommen für das 2018, schon so früh, dann habe ich zum Teil zu den Leuten gesagt, ihr seid ihr sicher, ist das erst im 2018? Ja, ja, Frau Buri, September 2018, seid ihr noch frei? Und ich so, September 2018, ich weiss gar nicht, ob ich das dann noch mache, vielleicht, keine Ahnung, was.
Früher hätte man aber noch können sagen, ich habe noch gar keine Agenda von dem.
Ja, genau. Also ich sage, ich schreibe es mal ein, ja. Wir diskutieren ja mal darüber in ein paar Monaten.
Ihr habt wahrscheinlich nicht mehr so eine langfristige Geschäftsplanung, oder? Jetzt,
Ja, der entscheidende Meilenstein ist der 31. August. Ich hätte eigentlich nach dem Reglement von der Universität Bern, wo ich angestellt bin, bis am 31. Januar 2018 müssen arbeiten, wo ich also der 65,5 wäre, weil es gibt so ein Reglement, dass wenn ein Professor in der Sommerferien pensioniert wird, dass er noch ein Semester fertig lesen muss. Und nachher habe ich der bernischen Pensionskasse angerufen und gesagt, wie ist das mit mir Pension und so. Und dann haben sie gesagt, ja, dann bekommen wir das einfach ab 1. Februar. Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich ein halbes Jahr länger arbeite, wie viel gibt es denn? Und dann haben sie gesagt, ihr müsst ja nicht meinen, dann bekommen wir mehr. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, ich werde am 1. September zurücktreten. Das Wetter ist auch viel schöner und die Tage sind länger und so weiter. Aber ich mache noch 20% weiter am Inselspital. Das ist auch mit meinem Nachfolger, der ein sehr guter Freund ist von mir, abgesprochen. Ich schaue den Patienten, die ich zum Teil halte. Und das gibt es in der Onkologie, das darf man nicht vergessen. Das sind Patienten, die ich nicht nur seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten kenne. Und das gibt auch sehr enge Beziehungen. Und denen, mit denen die will ich jetzt nicht einfach einen Schnitt machen und abbrechen. Dann habe ich noch zwei Kommissionen, Ethikkommission und eine Kommission in der Gesundheitsdirektorenkonferenz, wo mir beide noch wichtig sind, die mich so Teilzeit noch weiter beschäftigen.
Wenn jemand mit einer Diagnose Krebserkrankung gleich welcher Art konfrontiert wird, dann hat der betreffende Mensch Hoffnung. Mhm. Zu Recht Hoffnung in die Medizin. Hoffnung ein Chefarzt vielleicht eben im Speziellen auch. Hoffnung an euch. Wie seid ihr über all die Jahre bis heute und auch in Zukunft offenbar? Wie geht ihr mit dieser Erwartungshaltung um?
Ich glaube, man kann mit denen am besten dadurch umgehen, dass man einfach ehrlich ist mit den Leuten. Und ihnen erklärt, schaut, dass sie euch befunden, das ist die Diagnose. Und das auch so kann erklären, dass die Leute das verstehen in ihrer eigenen Sprache. Ich kann nicht einem Patienten sagen, er hat ein Adenokarzinom Stadium 2. Was soll jetzt das heissen für die Person? Das muss man ausdeutschen, wenn er so will. Und dort zeige ich häufig den Leuten auch Bilder zeigen. Wir all die Röntgenbilder und dann erklären, schauen, da liegt er auf dem Tisch, das ist links, das ist rechts, da sieht man das Herz, da sieht man jetzt halt den Herd in der Lunge, der nicht sein sollte. Das ist ein Ableger von dem Krebs, der in der Lunge ist. Und dann machen wir dieses oder jenes und das.
Aber trotzdem, die Erwartung ist ja gleich, dass ihr manchmal schon fast sollten können Wunder bewirken.
Ja, das versprechen wir nicht.
Nein, das ist mir schon klar, aber die Erwartung da ist von den Leuten.
Die ist vielleicht da und die Erwartung muss man halt, ich würde sagen, nicht oben runterbringen oder zerstören, man muss die in realistische Kanäle leiten. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und ich sage auch den Leuten ganz klar, schaut, ich tue euch nichts versprechen, was unrealistisch ist. Ich tue noch aufzeigen, was wir von der Zukunft einfach nicht ganz genau wissen. Ja. Ich habe es schon immer wieder erlebt, dass Patientinnen oder Patienten zu mir kommen, die gesagt haben, wisst ihr, der Doktor hat mir gesagt, ich lebe noch 6 Monate. Das ist abgelaufen, es gibt mir auch noch. Und das ist etwas, was ich dort auch gelernt habe. Es hat keinen Sinn, eine bestimmte Prognose in Zukunft rauszugeben. Ich sage den Leuten, schaut, so hellseherisch bin ich zum Glück, für beide Seiten zum Glück, einfach nicht, obwohl ich in meinem Beruf jetzt 30, 35 Jahre Erfahrung habe, wird immer ein bisschen bescheidener, wenn man das so alles sieht, was so passieren kann und was Unerwartetes passiert auf beide Seiten. Es kann schlechter gehen als erwartet oder vorausgesagt und es kann wesentlich besser rauskommen, als das beispielsweise Statistik hätte vorausgesagt.
Aber eben, ihr kommt in eurem Beruf nicht darum herum, den Leuten auch mal einmal zu sagen, schaut, wir haben in der Medizin keine weitere Lösung mehr parat. Es kann sein, dass wir jetzt einfach das Leben, dass ihr müsst mit dem Ende des Lebens rechnen. Wie geht ihr ein solches Gespräch an, Herr Fey?
Das ist natürlich für uns etwas, das nicht so selten ist. Ich glaube, mit der Ehrlichkeit, die ich vorhin angesprochen habe, dass man den Leuten sagt, die und die Chemotherapie könnte man technisch noch machen, aber ich denke nicht, dass euch das viel nützt. Und da ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man den Leuten sagt, schaut, jetzt überlegen wir uns einmal, was noch möglich ist und nicht in erster Linie eine lange Liste von Sachen, die ihr nicht mehr könnt. Und dann kann man sich sagen, zum Beispiel Schmerzbehandlung, das ist immer möglich bis zum Ende. Man kann sich über Ernährung unterhalten. Ich sage auch den Leuten, jetzt überlegt noch einmal Schwerpunkte in eurem Leben. Es gibt vielleicht Sachen, die ihr schon lange gerne hättet machen und habt immer das rausgeschoben. Jetzt schiebt das nicht um 10 Jahre raus, wenn ihr eine Reise wollt machen, irgendwie dort und hierher. Macht das jetzt. Wenn ihr länger lebt als erwartet, dann macht ihr es ein zweites Mal. Tut das nicht als Abschreiber interpretieren. Oder es gibt dort die Situation, Angehörige leben im Ausland, Nina Buri, die leben zeitweise ja, eben in den USA. Oder? Da kommt die Situation, wo man sagt, schaut, ein Patient, euch geht es wirklich nicht so gut, es wäre vielleicht gescheiter, wenn jetzt der Sohn käme. Und nicht erst im Herbst, wo er sowieso vorhatte. Ich glaube, die Offenheit muss man schon haben.
Aber eben, das klingt jetzt so einfach, wenn ihr das sagt, aber ich stelle mir das auch manchmal in gewissen Situationen sehr dramatisch vor. Da müsst ihr ja auch können den Spagat machen, um wieder bei der Beweglichkeit zu sein. Den Spagat zwischen Anteilnahme und aber gleich auch professioneller Distanz. Genau. Gibt es da auch Momente, wo es euch persönlich einfach durchhudelt?
Das gibt es schon. Ich glaube, das wäre unehrlich, wenn man das würde sagen, passiert überhaupt nicht, weil es geht ihm natürlich schon nach. Aber ich glaube, man muss im Interesse der Patientinnen und Patienten sich bis zu einem gewissen gesunden Mass können abgrenzen. Wenn am Schluss dann alle heulen, dann ist natürlich nichts gewonnen. Oder? Weil Patienten erwarten nicht, dass der Doktor von innen noch aufgestellt werden
muss. Aber hätte er auch schon heulen müssen?
Ja, das ist mir auch schon vorgekommen. Es ist nicht so häufig. Aber es gibt manchmal zum Beispiel besondere Schicksale, Leute, die man besonders gut kennt, oder besonders junge, wo man sagt, das ist jetzt mit 30 wirklich zu früh müssen zu gehen von dieser Welt. Das, denke ich, ist oder Leute, die man halt besonders gut kennt. Das kommt immer auch darauf an, wie gut kennt man jemanden. Wenn ich einen Patienten sehe, für eine zweite Meinung, die ich noch nie gesehen habe, der für eine Beratung kommt, und dann geht er vielleicht zu einem anderen Kollegen wieder zurück, ist es schon nicht das Gleiche wie jemand, den man halt über Jahre, Jahrzehnte sehr eng begleitet.
Kann man solche Kommunikation lernen? Also werdet ihr entsprechend auch ausgebildet oder ist das einfach etwas, das man mit den Jahren entwickelt?
Beides. Erstens einmal hat man eine gewisse Begabung und auch ein gewisses Interesse und ein gewisses Einfühlungsvermögen, das ist mal wesentlich. Und das Zweite, es ist für uns ein Facharzttitel für medizinische Onkologie obligatorisch, einen sogenannten Kommunikationskurs zu besuchen. Der wird von der Schweizerischen Krebsliga angeboten. Ich habe seinerzeit mitgeholfen, das zu gründen und ich habe den allerersten mitgemacht. Und das war im Tessin unten, im Seminarzentrum von Monte Verità, wo ein wunderschönes Bauhausgebäude ist, oberhalb von Ascona. Und dort hat es eine sehr erfahrene Psycho-Onkologin gehabt, Leslie Fallowfield, die hat Supervision gemacht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, es ist dann eine Schauspielerin mitgekommen und die hat so typische Situationen können spielen. Und die hat einen wirklich reingezogen. Die Frau war gesund. Aber sie hat bei mir, das weiss ich noch, eine junge Frau gespielt, mit zwei kleinen Kindern, die jetzt plötzlich Brustkrebs in fortgeschrittenem Stadium hat und nicht mehr ein und nicht mehr ausweist. Und die hat das so glaubwürdig überbracht, dass sie ihm schon reingezogen hat. Und Leslie Fallowfield, die Leiterin, die Psycho-Onkologin, hat aber immer gesagt, wenn sie mit den Fingern so ein Kreuz, wie ich sie jetzt zeige hier, macht, dann stoppt die ganze Show und man analysiert, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Das Publikum hat gesagt, das ist nicht gut gelaufen, das ist gut gelaufen und so. Und wir machen das auch in der Ausbildung der Medizinstudentinnen und Studenten, in dem Gruppenunterricht, da sind sie dabei, wenn die so ihre erste Krankengeschichte erheben, bei Patienten, die sich natürlich freiwillig zur Verfügung stellen. Und dort lernt man auch immer wieder etwas. Ich kann mich gut erinnern, ein Patient hatte einen Lymphdrüsenkrebs, relativ fortgeschritten, und dann hat der Student gefragt, so ganz vorsichtig als Anfängerstudent, wie geht's euch? Und der Patient hat sich so hergesetzt und gesagt, ja, Zeitbomben im Ranzen. Das ist ein Patient seine Wortwahl. Und der arme Student musste dann auch richtig aufrichten. Und er hat natürlich mangels Erfahrung nicht gewusst, wie man dort umgeht. Und das lernt man ja schon im Laufe des Studiums mit solchen Kursen und so.
Aus dem Alltag von Professor Martin Fey von der Onkologieklinik am Inselspital Bern gehört hier in der Sendung persönlich auf SRF 1. Lasst uns jetzt mal schnell ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Nina Buri, Kontorsionistin, als das habe ich euch vorgestellt. Ihr seid aber mittlerweile auch noch Schauspielerin, seid schon längstens auch Model. Habt aber, das haben wir ganz am Anfang von der Sendung gehört, als Balletttänzerin angefangen. Und wir möchten genau dorthin gehen, schnell in eure Kindheit. Ihr seid aufgewachsen mit einer 3 Jahre älteren Schwester, Vater Polizeikommissar, Mutter hat ein Trachtenkleiderunternehmen aufgebaut. Trägt ihr auch Trachten?
Nur zwangsläufig manchmal. Nein, ich finde es ja auch schön. Und meine Familie die lebt in der Trachten. Also meine Schwester leitet jetzt das Geschäft, das meine Mutter aufgebaut hat. Und sie macht jedes Jahr so ein Trachten-Musical oder eine Trachten-Modenshow. Und dann stelle ich mich auch zur Verfügung stellen und mache da voll Inbrunst mit. Selbst wenn ich muss singen auf der Bühne singen, das macht mir nichts aus. Dann.
Aber was sind das für Werte, die ihr mitbekommen habt in eurer Kindheit?
Ja, schon Traditionen und also Schweizer Brauchtum, kann man sagen, fast, ist ja, bei uns schon verwurzelt als Kind.
Und schon als Kind hat sich bei euch eben das Talent zum Tanzen gezeigt?
Ja, ich war mit 6 im Kursaal in Bern und habe ein Merli-Musical gesehen. Und habe gesagt, ja, ich will auf die Bühne, ich will das so machen. Und meine Mutter, oh, was, wie macht man das? Dann sagt sie, ah, dann musst du jetzt Ballett, wo dort ich habe gesehen, wer da auftritt und wo die trainieren. Und dann bin ich dort hergegangen. Und 4 Jahre später habe ich es geschafft. Mit 10 bin ich nachher auf dieser Bühne gestanden, im Kursaal, und habe dort die Musicals, die Merli-Musicals mitgemacht. Sehr viele Jahre, bis ich etwa 14, 15 war. Und bis ich dann gemerkt habe, Bern ist zwar schön, aber es reicht nicht für das Tanzen, ich muss ins Ausland.
Beim Martin Fey ist es so, dass er auch mit einer Schwester zusammen aufgewachsen ist, in einer Ärztefamilie geboren, Vater und Grossvater Veterinärmediziner, Mutter Apothekerin. Wenn wir gerade bei den Werten bleiben bei euch, ähnlich oder wie sieht das aus?
Ich denke, Tradition hat in unserer Familie auch immer eine Rolle gespielt, aber ich glaube, wir kommen dort aus einem akademischen Milieu, ich meine jetzt das gar nicht irgendwie überheblich in irgendeiner Art und Weise. Also meine Eltern haben kulturelle Sachen und so weiter immer sehr gefördert. Das, denke ich, haben meine Schwester und ich übernommen. Das pflegen wir in unserer Familie weiter. Ich denke, das haben wir auch, ich meine, erfolgreich unseren Kindern und hoffentlich den Enkeln auch noch weitergeben. Das ist sicher etwas, was wesentlich ist. Und mein Vater hat auch immer darauf Wert gelegt, dass man sich doch nicht nur für einen Beruf interessiert. Und das ist auch etwas, was mir wesentlich ist. Man soll doch nicht einfach Fachidiot oder Fachidiotin sein, für das politisch korrekt zu formulieren, sondern ein breites Spektrum haben. Es gibt so viele Sachen auf der Welt, die einfach spannend sind.
Nina Buri hat schon mit 6 gemerkt, dass das Ballett sie begeistert und hat angefangen Ballett zu tanzen. Habt ihr auch schon Klima angefangen zu töchterle?
Nein. Da kann ich mich zum Glück abgrenzen. Da sind wir immer ganz super gesehen und so. Das hat mich eigentlich nie so interessiert. Das hat mich sogar während dem Gimmer eigentlich ganz verschiedene Sachen interessiert. Es ist nicht einmal klar gewesen, dass ich Medizin studiere. Es hat mich Sprachen interessiert. Und dann habe ich mir aber gesagt, ja, dann werde ich Gimmerlehrer und dann muss ich bis 65 Aufsätze korrigieren. Das will ich gleich nicht. Und
aber die Sprachen, die sind nicht geblieben.
Ja, das interessiert mich immer noch. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich breche aus der Familientradition aus und werde Jurist. Und das war ein bisschen eine klägliche Karriere. Ich habe mich wirklich bei der juristischen Fakultät eingeschrieben und habe eine Vorlesung besucht über römisches Recht, und das war staubtrocken. Und dann hat es geheißen, das muss man halt. Und dann kam Strafrecht, da ist ein Fall analysiert worden, das hat mich schon ein bisschen spannender gedünkt. Und dann kam noch öffentliches Recht, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Dann ist die Motivation schon langsam gesunken in der 5., 6. Woche. Und dann kam die Killer-Vorlesung. Und die Killer-Vorlesung für mich als Jurist war eine Vorlesung über doppelte Buchführung. Das war so oberlängweilig, dass ich gefunden habe, nein, das kann ich nicht bis 65 machen.
Dann Studium abbrochen.
Ja, abbrochen. Wie fluchtartig in die medizinische Fakultät. Die haben gesagt, wir nehmen noch gleich. Und dann konnte ich einen fliegenden Wechsel machen.
Abbrochen hat Nina Buri auch. Ah, ja. Das Gymnasium? Mit 17, oder? Oder wann war das?
Ja, die Alarmglocken sind geschrillt. Oder wie sagt man das? Leute, weil, als Balletttänzer hat man irgendwann mal eine Zeit, wo einfach, wo es zu spät ist, wenn man nicht Gas gibt. Und ich war immer noch in der Schweiz mit 17. Ich habe zwar schon geschafft, dass ich nach Basel konnte, ans Theater trainieren und bei meinen Verwandten wohnen. Und noch der musische Gimmer anfangen, sozusagen, wo meine Eltern beruhigen. Aber dann habe ich irgendwann gesagt, hey, aber da bin ich immer noch bis 20 in diesem Gimmer. Also irgendwann muss ich aufhören. Und ich bin ja nicht so dumm. Also ich habe gesagt, wenn ich es jetzt nicht schaffe mit dem Ballett, wenn es jetzt so klappt, dann gehe ich zurück, mache einen Rabengimmer oder irgendetwas, das ich alle beruhigt. Und dann starte ich tatsächlich etwas Akademisches. Aber gebt mir doch die Chance, habe ich meinen Eltern gesagt, wenigstens zu probieren. Und das haben sie nachher auch gemacht. Und dann bin ich zuerst nach Österreich gegangen, in eine Privatschule, um ein bisschen Technik aufzuholen, wo ich ein bisschen ein Manko hatte. Und dann habe ich es dann irgendwann geschafft, 3 Monate später an die staatliche Ballettschule in Berlin aufgenommen zu werden. Noch gerade. Es war wirklich kurz vor Schluss. Ich war schon fast 18. Und
mit 18
ist man normalerweise am Abschluss machen. Und ich bin erst angefangen und die letzten 3 Jahre können machen.
Also mit 18 seid ihr in die Weltstadt Berlin gekommen. Das muss ja auch ein Abenteuer sein für euch, oder? Was ist das für ein Erlebnis
gewesen? Als Balletttänzerin war ich so ein in einer Glaskugel gewesen. Ich habe ja nur Ballett gesehen und das ist das. Also ich wirklich, durchaus der Krieg ausbrechen, ich wäre noch ins Ballett gegangen. Ich war so extrem gewesen.
Das zeichnet euch ja auch aus, oder?
Ja, schon, aber es war sehr extrem. Also später musste ich dann lernen, ich muss mich ein bisschen öffnen für die Welt und auch ein bisschen lernen, dass es andere Sachen gibt. Weil sonst wäre ich wirklich
ein Fachidiot geworden.
Und dann wäre es schlimm geworden, wenn man diese Karriere so aufhört. Wenn man nur in einer Glaskugel gelebt, jahrelang, dann ist man nachher wirklich da und ist wie ein Kind so, oh, die Welt, ich habe es noch nie gesehen. Also, so habe ich es nicht gehabt. Also, ich bin dann auch schon ein bisschen aufgewacht später.
Aber in dem Berlin, wie war das? Ihr habt dort wie gewohnt mit 18?
In einem Internat.
Ah, das ist in einem Internat.
Genau, ich hatte ein Zimmer mit einer Kollegin zusammen und Tag und Nacht trainiert. Und dann hatte ich natürlich eine kleine schulische Ausbildung daneben auch noch gehabt. Das hat meine Eltern auch noch beruhigt. Da konnte ich dann schon einen Berufsfachabschluss machen. Ist auch für mich gut, weil man hat gesagt, ja, dann muss ich... Also, ja, dann habe ich noch etwas in der Hand, falls es dann nicht klappt. Und dann hat man immer gesagt, ja, Ballett und so, da kannst du nicht davon leben. Heute ist es etwas anders, heute weiss man, bei jedem Beruf ist es vielleicht nicht sicher, dass man, also nicht ganz sicher, dass man davon leben kann später. Und da habe ich alles auf die Karte gesetzt und trainiert.
Aber in dieser Zeit hat ich schon auch als junge Frau, meine, mit 18 ist man noch nicht ganz erwachsen, aber auch nicht mehr Kind, es ist ja noch eine schwierige Zeit, hat ich schon eine gewisse Selbstständigkeit da schon müssen entwickeln, oder?
Ja, ehrlich gesagt, schon immer schon im Ballett, weil ich nicht jemanden hatte, so einen Mentor, der mir an Hand genommen hat und gesagt, komm, ich weiss den Weg, da musst du in die Schule, der Lehrer ist super, dort lernst du das und das. Das hat es bei mir nicht gegeben. Also ich habe wirklich immer müssen aus dieser Trachtenfamilie meinen eigenen Weg suchen und wissen, wo geht es jetzt weiter. Immer learning by doing. Ah, stopp, da geht es nicht weiter, also suche ich etwas Neues. Also das war schon immer so.
Und auch etwas Heimweg nach dieser Trachtenfamilie, wie ihr es jetzt beschrieben habt?
Ja, nein, also wenn ich endlich mal ins Ausland konnte und endlich mal in die gute Schule, die ich alles lernen konnte, dann bin ich ehrlich am Anfang so drinnen gsi, dass ich noch nicht heimweg kann, kann ich sagen, weil es einfach so ein Erlebnis war, schon mal dort zu sein. Dann, zumal hat es noch keine Handys gegeben, da hat man einmal in der Woche einen Termin gehabt, unten mit dem Telefon. Man kann sagen, am 7. läuten wir einander an und dann hat es einmal in der Woche hat man sich alles erzählt. Ich habe die ganze Woche auch Notizen gemacht, dass ich dann sagen will, am Ende der Woche, damit ich es nicht vergesse. Ja, heute ist es ein bisschen anders, heute wäre es einfacher, den Kontakt zu halten.
Wir haben vor dem Tag gehört, wie der Professor Martin Fey sein Jus-Studium nach 6 Wochen abgebrochen hat, nach dieser Killer-Vorlesung, wie er sie deklariert hat. Nachher eben Medizin hat angefangen zu studieren. Das war eigentlich der fast naheliegendste, weil das schon in der Familie war. Wieso hat er sich spezialisiert jetzt auf Onkologie?
Ich glaube, das ist zum Teil ein bisschen im Ausschlussverfahren gegangen. Ja, schon während dem Studium festgestellt, zum Beispiel Psychiatrie, das soll man Psychiater nicht übel nehmen, das hat mich einfach nicht interessiert. Für chirurgische Fächer bin ich manuell schlicht und einfach nicht richtig begabt gewesen.
Hat sich das gezeigt?
Ja, ich habe mal dürfen an einem Eingriff, glaube ich, etwas hätte ich fertig nähen sollen. Und nachher, irgendwie nach 2-3 Stichen hat mir der damalige Oberarzt die Nadel einfach aus den Fingern genommen und gesagt, ich mache das selber fertig. Und das war schon so ein
Wink
mit dem Zaunfall, dass ich mich vielleicht nicht so dafür eigne. Das hat nichts mit dem Klavier zu spielen zu tun, es ist einfach eine andere Technik, oder, wo man da müsste in der Chirurgie kennen. Und dann kann ich mich noch erinnern, bin ich als Student dabei gewesen, habe ich müssen helfen bei einem Hüftgelenkersatz. Und meine noble Aufgabe war, dem Patienten sein Bein in einem bestimmten Winkel einfach aufzuhaben, sozusagen. Und so, das geht etwa 2 Stunden. Und jedes Mal, wenn ich aber ein bisschen erschlafft bin oder so, hat mich der Operateur zusammengeschissen, haben den Scheichen rauf. Und dann habe ich gefunden, nein, das ist das Milieu. Also, das ist schon nichts für mich. Oder ich hatte es ein bisschen gepflegter, innere Medizin, wo man wirklich auch viel redet mit den Patienten. Das hat mich besser gepasst. Und dann habe ich auch gerne Blutkrankheiten, Hämatologie gehabt, wie man dort auch ins Mikroskop schaut. Und am Schluss ist es aus diversen Gründen auch auf Onkologie herausgekommen, was sehr verwandt ist mit diesen Gebieten.
Aber Krebs früher und heute, die Thematik, also die Wissenschaft über Krebserkrankungen, früher, wo ihr als Student das angefangen habt, und heute, das sind Welten, oder? Ja. Das ist ein richtiges Tabuthema auch gewesen, oder wie habt ihr das erlebt?
Absolut. Es ist ja so, vielleicht im Gegensatz zu anderen Fächern, die einfach älter sind, wenn ihr wollt, zum Beispiel Chirurgie oder Kardiologie oder so, ist Krebs immer noch ein relativ junges Thema. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, so ein bisschen die Geschichte, was ich erlebt habe. Ich habe eine Entwicklung miterlebt, wo man gewisse chirurgische Techniken hat können, Chemotherapie, wie man so sagt, plus etwas an Strahlentherapie. Und als ich noch Assistent war, vor 30, 35 Jahren und so weiter, war es das etwa. Und heutzutage ist das Gebiet völlig explodiert. Wir haben unglaubliche Fortschritte gemacht, dank wirklich zahlreichen, super durchgeführten klinischen Studien. Das ist mal das eine, das machen wir auch viele in unserer Klinik. Und auch dank sehr guter internationaler experimenteller Forschung, wo wir vielleicht auch ein bisschen mal etwas können, beitragen können. Hier oder dort. Und das ist schön und spannend, in einem Gebiet mit Dörfer zu erleben, so eine Explosion. Und was so wesentlich ist, wir haben es vorher davon gehabt, ist der Kommunikationsstil. Als Student bin ich in einem Spital, das es jetzt nicht mehr gibt, noch eingeteilt in der inneren Medizin. Und der Chefarzt hat uns gesagt, es gibt 2 Diagnosen, die ihr beim Patienten nie erwähnen dürft. Das eine ist Tuberkulose und das andere ist Krebs. Da wird nicht drüber geredet. Heutzutage ist es völlig anders. Wir reden ganz offen mit Patientinnen und Patienten über Diagnosen, was sie haben, wie ich es einfach ein bisschen früher in der Sendung erklärt habe. Und ich finde, auch dort hat man einen sehr guten Weg gemacht.
Die Sendung persönlich heute mit dem Professor Martin Fey und der Nina Puri, die eben Balletttänzerin war, die dann nachher mit zarten 20 Jahren auch mal ein Engagement im Moulin Rouge gehabt für 1,5 Jahre.
Später. Mit 20 war ich noch bei Béjar.
Wann war das mit Moulin Rouge?
Moulin Rouge?
Ja, wahrscheinlich
vor
22.
10 Jahren.
Okay, gut. Ja. Habe ich wieder falsch gerechnet. Aber die hat, was ich damit sagen wollte, ich kann das eigentlich so zusammenfassen, die hat als junge Balletttänzerin euch sehr schnell ein eigenes Unternehmen aufgebaut. Ihr seid eigentlich immer allein zu jung unterwegs gewesen, oder? Ihr müsst zu eurem Unternehmen schauen. Ihr habt sicher auch mal eine Krise gehabt. Ich weiss, dass ihr mal ein Praktikum gemacht habt im Schweizerhof Bern, ja. Also im Service.
Das war der, als ich sozusagen aus der Glaskugel ausgebrochen und gemerkt habe, ich glaube, es gibt noch ein Leben daneben, wo ich eine Krise hatte, wo ich wusste, ich wollte vortanzen und tanzen und alles wollen. Und ich wollte mit dem Kopf durch die Wand, um das zu schaffen als Balletttänzerin. Und manchmal, wenn es so ist, heisst das nicht, dass es nachher, dass einmal die Welt aufgeht, wenn man härter trainiert. Also, man kann nicht sagen, je härter ich arbeite, je erfolgreicher bin ich. Also manchmal will einem das Leben auch sagen, vielleicht ist es eben gerade noch nicht das Richtige für dich. Oder? Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt brauche ich Abstand. Jetzt mache ich etwas ganz anderes. Ich höre auf mit Ballett. So habe ich gedacht, oder? Wo ich so ein bisschen ausgepowert war. So. Und dann habe ich eben gesagt, also gut, ich bin nicht so dumm, ich mache jetzt eine Hotelfachschule. Das wollte ich, oder? Zudem ist es zum Glück nicht gekommen. Ich habe nachher einfach mal das Praktikum gemacht.
Also im Service?
Im Service, genau. Ich war eigentlich auch erfolgreich drin, habe einen Vertrag bekommen, um weiterzumachen. Aber dann habe ich gemerkt, ja, yeah, vielleicht sollte ich es doch noch einmal probieren, ich bin ja noch nicht so alt und ich möchte ja unbedingt wieder auf die Bühne. Und dann war die Sehnsucht wieder da und ich habe mich wieder regeneriert von all dieser Krise und habe nachher angefangen, freier zu arbeiten. Also nicht nur Ballett, sondern ich bin nachher auch zum Benissimo gegangen, ins Schweizer Fernsehen oder habe in der ganzen Welt irgendwelche Engagements angenommen, wie bei Moulin Rouge. Und das ist dann bin ich wirklich so ein bisschen zu meinem eigenen Unternehmen geworden, im Sinne, dass ich meine Karriere steuere und sage, was mache ich, wenn. Ich bin nicht abhängig von einem Choreograf in diesem Moment, in einem Ensemble, sondern gehe dort her, wo, ja, wo ich halt jetzt engagiert werde.
Und wie seid ihr darauf gekommen, eine Kontorsion zu lernen? Ihr seid ja mit 30 nach Peking gegangen und habt sage und schreibe innerhalb von quasi einem halben Jahr in Peking in einer Schule gelernt, wie man sich eben so verbiegen kann, wie ihr das heute und seit Jahren eigentlich praktizieren.
Also es hat sich so herauskristallisiert, wo ich seit Jahren bin ich oft die Gelenkigste in der Gruppe. Und wenn man die Gelenkigste in der Gruppe ist, ist es nicht, dass, man, dass alle anderen auch so gelenkig sind und Lust haben, genau das Gleiche zu machen wie ich, sondern normalerweise sagt der Choreograf, ja, jetzt macht ihr mal ein paar Pirouetten, Sprünge und so, aber ob ich dann die Gelenkigkeit ausleben kann in der Gruppe, ist eher unwahrscheinlich. Und ich habe gemerkt, aha, in der Show selber, wenn ich jetzt in einer freien Show bin, zum Beispiel eben im Benissimo oder so, dann tut man ja meistens Talent von der Einzelnen fördern und sagt, ja, das sieht cool aus, mach du mal das Bein auf oder eine Brücke oder so. Und ich wusste, das kann ich mega gut. Das hat mir auch Spass gemacht.
Eine Brücke?
Gemacht. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, gehe ich doch mal, wieso probiere ich nicht mal so etwas und tue, statt mich immer zu verbiegen im Sinne von, dass ich dem Choreografen gefallen tue und das mache, was ich weniger gut kann, dass ich einfach mal das mache, was ich wirklich kann. Und dann dachte ich, ich könnte es ja mal probieren, so einen Sommerkurs oder so, eine Schule suchen, wo ich das könnte üben. Also so Gelenkigkeit, Schlangenmensch und so. Und dann habe ich aber die Schule gefunden in Peking und habe gemerkt, da könnte ich ja länger studieren. Und wo ich sowieso so ein bisschen, eigentlich viel erlebt habe, fast alles schon im Tanzen, was ich erreichen konnte, habe ich gedacht, ich bin so weit und möchte gerne einfach mal eine Auszeit nehmen und das probieren. Und dann bin ich gegangen. Und
mit 30?
Mit 30. Und alle haben gedacht, sie spinnen, wo es ist einfach schon ein bisschen zu alt. Andere fangen mit 6 Jahren fast lange, Mensch werden bei 30 gewesen.
Also die Kinder, muss man sagen, die dort in dieser Schule waren, die waren zwischen, wie alt gewesen?
Zwischen 16 und 15 höchstens.
Eben. Also das waren die Grossmutter gewesen,
Grossmutter nebendran.
Die sich hier angefangen probieren zu dehnen.
Die unmögliche Sachen hat gemacht, die ja. Aber irgendwo gemerkt hat, in mir innen ist etwas, das muss raus, das ist etwas da, wo gefördert werden und ich sage immer, wenn ich so Vorträge halte, ich meine, es ist nie zu spät. Und jeder hat einen Wunsch, den er vielleicht mal erfüllen sollte. Plötzlich steht er dann mit der Diagnose Krebs, hat es nie gemacht und plötzlich ist es zu spät.
Genau.
Oder? Ja.
Ihr habt es gemacht und macht es immer noch. Und ja. Ich denke, ihr habt dort wahnsinnig viel gelernt, auch in Peking, in dieser kurzen Zeit. Oder?
Ja, als Mensch, als Performer, einfach, man kommt an seine Grenzen, aber man lernt, sich da durchzubeissen und man hat ein Ziel vor Augen. Und ich wäre nicht gerne zurückgegangen wieder in meine alte Karriere. Das hätte ich immer noch können, aber ich dachte, nein. Also,
ich meine, das ist ein Erfolgsmodell, das wir hier jetzt gerade gehört haben, oder? Ha. Nina Buri.
Danke.
Wir haben jetzt vom Privatleben gar noch nicht so viel geredet innerhalb dieser Sendung. Wir wissen, dass der Martin Fey 2 Enkelkinder hat, eine Tochter und einen Sohn, übrigens beides Juristen.
Ja.
Das ist dort
die
heisst
durchgestanden.
Die heisst durchgestanden, ja. Ja, genau. Ihr habt eure Frau Rosmarie lernen können, anfangs 80er Jahre an einer Silvesterparty.
Das ist richtig.
Wie ist das gegangen?
Ja, wir waren beide dort eingeladen gewesen. Und im gleichen Raum, das ist einmal eine Voraussetzung. Ich war ein bisschen vorher da gewesen und sie ist reingekommen und es hat mich einfach gedacht, ah ja, ja doch, doch, also das ist eine interessante Frau. Und ich war zu Hause und sie war zu Hause.
Und ihr habt
das fertig... trifft sich ja auch noch gut, oder?
Ja, das trifft sich gut. Und ihr habt es fertig gebracht, noch in dieser Nacht sie quasi zu überreden, dass sie auf eine Kilimanjaro-Expedition kommt.
Richtig, jawohl. Ein Kollege, der mit ihr gearbeitet hat, der hat, glaube ich, dann bin ich sehr dankbar, noch so ein bisschen mitgeholfen. Aber ich habe sie dann nach der Silvesterparty, glaube ich, morgen um 2 oder so auf dem Parkplatz gefragt, kommst du mit? Ja, wir haben das organisiert und sie hat einfach ja gesagt. Das ist doch jemand Patent, oder? Das muss man doch einfach sagen. Und dann sind wir auf den Kilimanjaro. Ja, die sitzt. Und dann sind wir im Kilimanjaro, da ist man sehr mit sich beschäftigt, weil da ist ja fast 6'000 Meter hoch und die Luft ist dünn und so weiter. Also das hat man mal den Kilimanjaro müssen bewältigen. Und dann sind wir auf der Heyreise, habe ich es aber fertig gebracht, in der Swissair neben ihr den Sitz zu bekommen. Das, und dann ist der Dia angekommen. Wo man ja, denn damals hat man noch Dia gemacht, wisst ihr, das sind da die kleinen Dinger mit dem Rahmen.
Danke das weiss man heutzutage
nicht mehr so, genau, wo man so in einen Projektor rein tut. Und dann am Schluss haben sich langsam, das war bei mir daheim, muss ich noch sagen, in der Wohnung in Rengas. Und dann haben sich nach die Freunde von dieser Gruppe verabschiedet. Und der eine hat die Rosmarie ist einfach geblieben, meine Frau. Und dann hat der eine gesagt, ich stelle fest, dass du da bleibst. Und so war es.
Ja. Seit über 30 Jahren
sind, jetzt. Ja, wir haben 1985 geheiratet. We're still going strong. Ja.
Nina Buri, ihr seid zusammen mit eurem Ex-Mann vor ein paar Jahren nach New York ausgewandert. Ihr hattet einen Traum gehabt, zusammen einen Traum gehabt. Ihr seid jetzt mittlerweile nicht mehr zusammen. Der Mann ist dann wieder zurück in die Schweiz gegangen. Ihr seid aber nach wie vor viel zu Amerika. Ist das so ein bisschen euer zweites Zuhause? Was sucht ihr dort noch zu erreichen? Was ist noch ein Traum, den ihr dort euch weit erfüllen wollt?
Ja, Amerika ist ein bisschen das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wobei mit dem Herrn Trump weiß ich nicht, wie lange noch. Ja, ja mir hat so eine, in der Schweiz habe ich alles erreicht, so war es, oder? Also für mich jetzt die grossen Shows und ich mache nach wie vor ganz viele Shows in der Schweiz privat, aber so die grossen Shows wie Zirkus Knie und so habe ich geschafft und ich habe gedacht, klar, ich kann jetzt nach Deutschland, nach Frankreich und das mache ich auch, da habe ich meine Varietés oder meine Shows, die ich dort mache, aber Amerika, ich dachte, warum probiere ich es nicht einfach, auch dort auch können zu performen. Und ich habe einfach wirklich angefangen, mich zu bewerben für eine Green Card dann zumal.
Also das ist ein Arbeitserlaubnis.
Genau. Und es hat tatsächlich geklappt. Also nach 3 Monaten habe ich da das Ja bekommen, was ich ehrlich erstaunt war, dass es geklappt. Und dann bin ich voll freut, dann zumal mit dem Stefan Schwitter dorthin gegangen und wir haben einfach mal angefangen. Wir hatten keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich
also
habe gross
Stefan
vorbereitet.
Ist euer Ex-Mann.
Genau. Ja. Wir haben uns nicht gross vorbereitet. Ich bin einfach mal gegangen und geschaut, was ist dort. Dadurch, dass ich so viele Shows auf der ganzen Welt, ist es für mich natürlich schwierig, nur am gleichen Ort zu sein und dort meine Erfahrungen zu machen. Es läuft einfach ganz anders dorthin. Also ich habe immer noch das Gefühl, ich habe noch gar nicht richtig angefangen, wo ich ständig wieder umeinander reise für meine ganzen Shows.
Also ihr seid am Erfahrungen sammeln nach wie vor?
Ja, es gibt viele Sachen, die manchmal kommen. Wie gesagt, ich kann einfach jetzt dort arbeiten, wenn jetzt ein Anruf kommt, ah, da gibt es eine Rolle, sie suchen einen Schlangenmensch, hast du Zeit? Und ich so, ja, dann gehe ich natürlich mit Freude rüber, oder? Oder irgendeine Show, wenn ich für eine Gala engagiert bin oder so. Aber im Moment habe ich es noch nicht geschafft, ganz lange am Stück dort sein, um auch, wie soll ich sagen, man muss manchmal eintauchen in ein Land, um alles zu begreifen und alles zu nehmen, oder? Und so weit bin ich nicht. Aber ich will mir das offen behalten, weil ich bin überzeugt, dass ich, da hat es einen Grund, warum ich die Green Card habe. Also da bin ich noch nicht so weit, aber ich will unbedingt das noch
probieren. Die geht ja jetzt auch wieder, die will den Kalender weiter machen.
Aha, genau. es hat sich jetzt etwas geändert. Ich habe letztes Jahr einen Kalender gemacht, wo ich dieses Jahr 40 werde, 30 Jahre auf der Bühne stehe und 10 Jahre Kontorsion mache. Und der Kalender ist jetzt rausgekommen, ist erfolgreich gewesen und ich dachte, ich möchte nächstes Jahr wieder etwas machen für meine Fans und für einfach so Leute. Und wo es mir auch Spass macht, zu fotografieren. Und da werde ich sicher ein Projekt auf die Beine stellen wieder, weiss aber noch nicht genau, wollte ich noch nicht genau sagen, also, wie cool es dann rauskommt. Und dann habe ich mehrere Fotografen, mit denen arbeite ich, und dann gehe ich nach L.A., nach Las Vegas und nach New York fotografieren.
Das ist also der Plan von der Nina Buri. Der Martin Fey könnte einen Kalender mit dir Fotos rausgeben.
Ja, das ist es
so. Gell, das ist es so. Die sind halbe Zoolog, kann man auch noch sagen.
Ja, das ist vielleicht... ich wollte ganz ursprünglich Zoodirektor vom Zoo Zürich werden. Das ist aber leider nichts geworden. Wobei, wo die Stelle ist ausgeschrieben war, die ich jetzt habe, denn damals Chefarztstelle für Onkologie im Inselspital, ist parallel tatsächlich... direkt der Stelle vom Zoo Zürich ausgeschrieben gewesen, aber mit dem Medizinstudium hatte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Darum habe ich den dort nicht beworben. Aber das ist schon eine alte Liebe, die von meiner Frau übrigens geteilt wird. Wir gehen gerne auch immer wieder auf Afrika und dann tun wir halt auch sehr gerne föteln. Wir waren letzten Herbst zusammen in Südafrika. Ich glaube, wir haben zusammen etwa 5'000 Fotos gebracht.
Was machen denn
die mit denen sortieren?
Was machen denn so mit diesen Fotos? Ich meine, das ist ja immer toll, wenn man so ein Tier kann fotografieren kann. Was macht man damit? Also, ein Kalender?
Ein Fotobuch.
Ein Fotobuch, ganz richtig. Meine Frau hat sich unglaublich Mühe gegeben und hat 2 fantastische Fotobücher gemacht von dieser Reise. Das macht sie immer. Das ist die einfachste Art, traditionell anderen Leuten zu zeigen. Und dann machen wir eine ganz strenge Auslese. 200 Best Shots. Und das ist nachher auf meinem Laptop. Und wer immer das sehen will, dem kann man das zeigen. Und dann mache ich ihr auch noch auf die Weihnachten einen Kalender.
Oh, nein, ist wahr.
Ja, das stimmt. Und dann kommen immer die schönsten Fotos rein, die ich finde, sind die schönsten. Das sind dann natürlich nur 12, eine pro Monat und ein Titelblatt.
Aber der wirklich Höhepunkt ist ja eigentlich dann, wenn man abdrückt und weiss, jetzt hat man eine gute Foto gemacht.
Das ist schon so.
Das ist es eigentlich.
Das ist schon spannend. Man muss manchmal aufpassen auf diesen Reisen, dass man nicht das Land und die Tiere nur noch durch die Linsen anschaut.
Das könnt ihr ja auch, Nina Buri, von der anderen Seite als Model, oder? Vor der Kamera. Ja. Oder? Der gute Moment, wenn man weiss, jetzt ist ist gut gekommen.
Nein, wir weiss es eben nicht. Das ist spannend.
Das weiss man nicht.
Also, ja. Ich habe schon mit Fotografen gearbeitet, die schiessen drrr, so Fotos, als ob sie ein Maschinengewehr hätten. Und dann weiss man jetzt wirklich nicht, ob man auf einem von denen... Also die Wahrscheinlichkeit ist grösser, als wenn einer Stunde wartet und dann plötzlich klickt und du bist schon fast am Eingefrieren. Dann hast du die Chance wahrscheinlich kleiner, dass das Foto super wird, als wenn einer einfach abklickt. Drrr, also ja, und so schiesst. Aber... Ja, wir warten immer auf das gute Foto, aber wir wissen es zum Teil gar nicht.
Ich schlage vor, wir machen jetzt auch noch ein Schlussfoto von unserer Runde und möchte mich ganz herzlich bedanken, für dass wir hier einen Einblick bekommen haben in euer Leben, in eure Lebensgeschichte. Nina Buri und Martin Fey, es war mir eine Freude. Gewesen. Danke
vielmals.
Und merci vielmals euch fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Einen ganz schönen, sonnigen Sonntag allseits.
Das war die Sendung «Persönlich». Und gestern beim Dani Vorler waren Nina Buri, Schlangenfrau, und Professor Dr. Martin Frey, Direktor der Klinik für Onkologie am Inselspital in Bern. Technik gemacht im Theater am Käfigturm zu Bern haben Patrick Arnold und Stefan Schneider. Nächste Woche Gast bei der Sonja Hassler ist unter anderem der Sepp Ambauen. Er ist 63. Er ist nicht Waldner Urgestein, er ist ehemaliger Steinstösser, er ist Schreiner, er ist Maskenschnitzer und er ist Älplerkilbi-Sprüchler. Die Sendung kommt aus dem Literaturhaus in der Rosenburg aus Stanz. Nächsten Sonntag also wieder persönlich ab der 10 auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.